Theodor W. Adorno verstand etwas von Musik. Und zwar nicht in der Manier des Kenners, der sich daneben meistens noch mit Wein und der Toskana auskennt, sondern er verstand wirklich etwas davon. Er hatte Musikwissenschaft in Frankfurt und Komposition in Wien bei Alban Berg studiert. Die Musik, die gerade läuft, ist übrigens sein Streichquartett aus dem Jahr 1921. Also Adornos, nicht Bergs. Und auch wenn Ludwig Wittgenstein ein ziemlich guter Klarinettist gewesen sein soll, kommt der Ehrentitel musikalischster Philosoph des 20. Jahrhunderts dann schon Adorno zu.
Das klingt vielleicht ein wenig prätentiös.
Aber man kann es so sagen, oder?
Ja, ich glaube, dass man das kann.
Sehen Sie. Und wie das mit einer solchen Kompetenz fast schon zwangsläufig ist, gab es bei Adorno keine halben Sachen. Ihm wäre nie eingefallen, eine Musik oder einen Komponisten als ganz okay zu bezeichnen. Stattdessen Daumen hoch oder Daumen runter. Adorno war definitiv ein Freund der klaren Ansage. Im unteren Bereich seiner Wertschätzungsskala begegnen wir zum Beispiel Hindemith, Stravinsky oder Sibelius, während sich in den oberen Regionen etwa Gustav Mahler und die Komponisten der zweiten Wiener Schule finden. Und Beethoven. Was Adorno an Beethovens Musik derart überragend findet, ist vor allem ihr Erkenntnischarakter, ihre ästhetische Wahrheit. Aber auch auf ganz unmittelbar in der Musik Greifbares bezieht sich seine Begeisterung.
Besinnen Sie sich bitte darauf, meine Damen und Herren, dass Beethoven den sogenannten melodischen Einfall, wann immer er seiner bedurfte, souverän zur Verfügung hatte.
Die Emphase des Melodischen, wie sie sich dann in der Romantik entfaltete, hat Beethoven eigentlich schon vorweggenommen, sagt Adorno und gibt ein Beispiel.
So könnte man den ersten Satz der als Mondscheinsonate populären aus Opus 27 als Prototyp jener Notturni auffassen, die dann Chopin pflegte.
Adorno wäre aber nicht Adorno, wenn seine Beethoven-Begeisterung es dabei bewenden ließe, ihn als Visionär, als Romantiker avant la lettre herauszustellen. Nein, Adorno sieht in Beethovens Musik letztlich nichts weniger als klingende Philosophie. Ganz konkret das dialektische Prinzip, wie es Hegel in der Phänomenologie des Geistes formuliert.
Ein Beethoven-Eigentümliches sind jene Stellen, deren Schönheit von der Relation überhaupt erst erzeugt wird.
Diese Relation sieht Adorno in Beethovens Umgang mit der musikalischen Form, die er nicht bloß fülle, sondern auf die er mit seinem Komponieren aufpralle. Und mehr noch, Beethovens Musik ist für ihn die Probe aufs Exempel, dass das Ganze die Wahrheit ist. Das klingt kompliziert, ist es auch. Und es wird nicht unbedingt einfacher, wenn Adorno den Hörerinnen und Hörern von Beethovens Musik das spontane Bewusstsein der Nicht-Identität von Ganzem und Teilen ebenso wie die Synthese, die beides vereint, ans Herz legt. Ein anderer Versuch. Zwei Begriffe, die in Adornos Beethoven-Fragmenten immer wieder auftauchen, sind Hoffnung und Trost. Vielleicht könnte man darüber auf den Weg zur Wahrheit in Beethovens Musik kommen?
Ja, wenn man es sehr extrem ausdrücken wollte, aber vielleicht doch gar nicht so falsch.
Na dann, eine musikalische Belegstelle.
Die tröstlichen Stellen bei Beethoven sind die, in denen über den dicht gewobenen Immanenzzusammenhang der musikalischen Struktur hinaus, die keinen Ausweg zu lassen scheint, dennoch aufgeht, was ihr entrückt ist, mit einer Kraft, die es schwer macht zu glauben, was solche Stellen sagen, könne nicht die Wahrheit sein und unterliege der Relativität von Kunst als einem von Menschen gemachten.
Besser hätte ich's auch nicht sagen können. Vielleicht noch ein kurzes Zitat aus den Beethoven-Skizzen, in dem Adorno einmal mehr deutlich macht, was er wie kein Zweiter kann: in einem Satz eine ganze Welt eröffnen. Man kann, sagt er, nicht mehr wie Beethoven komponieren, aber man muss so denken, wie er komponierte.